Morgen. Hallo. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein kann. Ich heiße David Rominger. Ich bin Pastor vom ICF in Singen und auch vom Startup hier in Villingen. Ich sage gerade noch ein paar Sätze mehr gleich zu mir. Und ich freue mich einfach, dass ich heute hier sein kann. Und zwar ist heute, haben wir einen Kanzeltausch. Und zwar der Michael, euer Pastor. Er ist heute bei uns hier in Villingen im Gottesdienst und predigt dort. Und ich bin heute hier, weil uns ein Anliegen ist, dass wir als Gemeinden, als Kirchen hier im Umkreis wirklich auch Einheit leben. Dass man nicht nur von Einheit redet, sondern Einheit lebt. Und das ist ein Anliegen. Wir treffen uns hin und wieder mal, Michael und ich, und einfach zum auch austauschen und Dinge reden. Und weil unser Anliegen ist, dass wir wirklich ja hier in Villingen und Umkreis wirklich auch gemeinsam für eine Sache gehen. Ja, wir gehen alle für denselben Gott. Wir gehen für wirklich, dass Menschen Jesus kennenlernen, weil es gibt nichts Besseres als ein Leben mit diesem Jesus. Und da ist so wichtig, dass wir da auch als Gemeinden zusammenstehen, oder? Yes? Finde ich ziemlich wichtig. Ja? Ach, da hinten Frau Rubin, meine ehemalige Realschullehrerin, ist ja echt der Hammer. Das gibt's ja gar nicht. Wow, so cool. Ja, und zwar kenne ich einige Leute auch hier. Ich bin im Briachtal aufgewachsen und ich bin in der FEG Donaueschingen eigentlich groß geworden. Ich bin mittlerweile 26 Jahre alt. Und ja, nach dem Abitur auf dem Wirtschaftsgymnasium dann hier in Villingen habe ich mich dann entschieden, Theologie zu studieren. Und unter anderem war auch ein Auslöser, weil ich regelmäßig hier den Bibelpunkt besucht habe. Und einfach, weil das inspirierend für mich war, eine Bibel so auf den Punkt gebracht. Und in einer Stunde, ich bin ein Fan von pünktlich und von, dass es nicht zu lang geht und sowas, ja, knackig und dann richtig. Und ich habe es geliebt, einfach wie Michael immer wirklich auf den Punkt gebracht hat, um was es geht. Und ich bin raus und habe gesagt, yes, ich habe was mitgenommen, ich habe was gelernt. Und für mich war das sehr, sehr bereichernd. Und das war eine Inspiration für mich, dann auch Theologie zu studieren. Und dann habe ich anderthalb Jahre Theologie studiert bei Stuttgart, habe in der Zeit in Heidelberg gewohnt, haben dort Campus für Christus zusammen gemacht, meine mittlerweile Frau und ich, Sarah, können wir gerade kurz einblenden, genau, eine wunderschöne Frau, die hostet aber gerade Michael bei uns zu Hause. Ich habe gesagt, du darfst nicht mitkommen, darum habe ich hier noch drei Freunde aus Singen mitgebracht, genau. Und dann habe ich anderthalb Jahre studiert bei Stuttgart, und dann bin ich in ein berufsbegleitendes Studium sozusagen übergegangen und haben dann in Singen vor 5 Jahren angefangen, das ICF zu gründen, sozusagen parallel zum Studium mit 21 Jahren. Das war schon jung, viele Fehler. Mittlerweile fühle ich mich schon alt, weil ich jetzt schon 5 Jahre drin bin, gell? Und immer wenn ich an Orte komme, dann Leute sagen, boah, du bist aber jung. Ich so, stimmt eigentlich. Ja, und genau, hier haben wir noch ein Bild vom ICF in Singen. Wir haben ein altes Kino umgebaut, unser Anliegen, unser Motto ist Kirche neu erleben, so ein bisschen auf einen modernen Stil, den man vielleicht auch aus USA kennt. Ich bin immer ein bisschen ein bisschen experimenteller unterwegs gewesen. Ich habe einfach immer gern verschiedene Dinge probiert, ja, habe mich gern auch in Szenen bewegt, wo sonst nicht so viele Christen sind. Und da war einfach mein Anliegen, Kirche zu machen, wo ich auch meine Freunde aus dem Fitnessstudio so mitnehme. Und genau, das ist eigentlich so unser Prinzip so ein bisschen. Wir haben auch echt viele tolle Leute da mittlerweile. Und jetzt sind wir seit einem Jahr, sind wir hier in Villingen, sind wir hier im Startup, das ist noch genau ganz klein und kuschelig. Und zwar Startup, genau, einfach, wo wir gesagt haben, hey, wir wünschen uns auch, dass noch viel mehr Gemeinden in Deutschland entstehen. Wir ehren und schätzen jede Gemeinde, die es gibt. Und wir sehen aber, dass in der Doppelstadt hier zum Beispiel gibt es 80.000 Einwohner. Und wie viele Leute sind in Gemeinden? Ich glaube, manchmal brauchen wir einfach noch mehr Gefäße, dass noch mehr Leute auch Jesus kennenlernen können. Ja, weil ich glaube, dass, oder was wir so beobachten im deutschsprachigen Raum, da haben wir so ein Anliegen für, wir wollen, dass Gemeinde familiär ist. Und das kann dann oft nicht über die 200, 300 hinauswachsen. Dafür lieber viele kleinere und da dann wirklich zusammenzuwachsen, zusammenzugehen. Und einfach dafür gehen, dass Gott Dinge bewegt, dass Gott Leute zu ihm bringt. Und ja, darum bin ich auch heute hier, um einfach ja, dass wir zusammen motiviert werden, gemeinsam wirklich diesen Lauf zu laufen und gemeinsam wirklich diese Stadt zu Jesus zu bringen. Und ich bin der Überzeugung, wir können mit einer großen Erwartung rangehen, dass Gott viele Dinge tut, dass Gott starke Dinge tut. Und ja, es gibt ja diesen Begriff Erweckung, der ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ausgelutscht, für den anderen vielleicht ein bisschen mit negativen Dingen, mit dem er die verbindet. Für manche vielleicht auch, dass er sagt, ja, Erweckung, da bete ich schon so lange dafür. Und ich bin der Überzeugung, dass hier in Deutschland wirklich ein Aufbruch passiert. Und ich beobachte an so vielen Orten, dass Gott wirklich Dinge aufbrechen lässt. Und was das Schöne ist, und dass wir auch in der Geschichte, in der Kirchengeschichte auch sehen, immer wenn Aufbrüche waren, hat es immer zu Einheit. Es waren wie so drei Aspekte. Das eine war die Einheit, die kam unter den Christen. Weil Gott liebt einfach Jesus hat gesagt, ich möchte eine Braut haben und nicht ein Harem haben. Und ich glaube, Gemeinde lebt häufig Harem. Viele Frauen, viele Bräute, aber Jesus möchte eine Braut haben. Darum wollen wir als eine Einheit zusammenstehen, als eine Braut. Und das war sozusagen die Einheit, das eine. Dann das andere, wo ich sehe, ist die Erwartung an Gott. Dass wirklich auch mit einem großen Glauben rangehen. Ja, sozusagen, um das, was wir bitten, möchte er uns geben. Ihr bittet nicht, darum bekommt ihr nicht. Lasst uns wirklich auch mit einer Erwartung rangehen, dass Gott definitiv Dinge dreht, dass Gott Dinge macht. Und dafür möchten wir auch gehen. Weil wir haben einen großen Gott, dem nichts unmöglich ist. Dann lasst uns auch dafür gehen. Und der dritte Punkt, wo ich so sehe, ist der Gehorsam. Dass immer wenn wir gesehen haben, dass Gemeinden, wenn in der Christenheit was aufgebrochen ist, war es auch immer mit einem Gehorsam verbunden. Dass wir unser Leben wirklich komplett Gott zur Verfügung gestellt haben, ohne Kompromisse zu laufen. Weil Gott kann auch manche Dinge nicht. Und zwar Gott kann nicht diese Kompromisse immer akzeptieren. Er kann nicht an zweiter Stelle stehen wollen. Gott möchte an erster Stelle stehen in unserem Leben. Gott liebt Gehorsam. Und darum sehe ich wirklich auch diese Punkte und ja, Gehorsam, Einheit und Erwartung. Und Einheit ist, was wir hier leben und Erwartung ist das, was ich so in die Predigt jetzt auch wirklich nehmen möchte, dass wir mit einer Erwartung heute hier reingehen, dass Gott auch Dinge in meinem Leben bewegt. Ja, ich liebe es einfach auch zu predigen, weil ich jedes Mal auch reingehe und erwarte, dass Gott Leben verändert, dass Gott mein Leben verändert. Und manchmal werde ich ein bisschen emotionaler. Und das ist, weil ich sehr oft dann zu mir selber predige. Ja? Weil ich dann merke, wow, jetzt ist was, wo ich merke, jetzt muss ich da mal rein ein bisschen. Ja? Ich möchte dann am Anfang noch beten, bevor ich dann einsteige. Sind wir dabei? Ja, cool. Vater, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir für die Gnadenkirche und ich danke dir für alles, was du einfach hier machst und was du hier bewegst und für die vielen tollen Leute, für die genialen Musiker, für die vielen leidenschaftlichen Beter, für die vielen leidenschaftlichen Mitarbeiter hier. Und Herr, ich danke dir, dass wir heute wirklich einen Schritt in die Einheit gehen können, dass wir zusammenlaufen, dass wir miteinander und nicht gegeneinander gehen. Herr, und ich bete auch jetzt für die Predigt, dass du wirklich sprichst, Herr. Ich kann nur reden, aber du sprichst. Und jetzt lade ich dich einfach ein, dass du wirklich unsere Herzen öffnest, dass dein Wort einfach reinkommen kann. Amen. Amen. Und zwar habe ich heute den Titel genommen, Intimität vor Autorität. Intimität vor Autorität. Und zwar geht es genau in diesem Bereich mit der Erwartung an Gott. Dass wir ganz oft uns wünschen, dass doch große Dinge passieren. Dass Gott wirklich Wunder tut. Wir beten für Dinge und dann passiert's nicht. Kennen wir doch ziemlich viel, oder? Muss ich jetzt das Mikrofon ein bisschen vor oder zurück? Das knackt immer wieder ein bisschen. So besser? So kann es besser sein, gell? Genau. Wir erwarten immer wieder Dinge von Gott, aber irgendwie doch nicht so. Wir gehen oft mit einem geteilten Herzen dran. So, ja Gott, wir lassen dann mittlerweile im Gebet oft so die Eventualität. Gott, wenn du möchtest, dann könntest du vielleicht tun. Aber ich sehe, hey, lass uns in der Erwartungshaltung bei Gott gehen. Und ich wünsche mir, dass wir sehen, dass Gott wirklich heute Wunder tut. Dass Dinge passieren. Und was Schönes in Singen hatten wir die Woche paar echt tolle Sachen erlebt. Ich finde es immer wichtig, dass wir in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit leben. Dass wir nicht von Zeugnissen, vor 20 Jahren war ich on fire, da habe ich erlebt, dass Gott was gemacht hat, sondern für mich ist die Frage, was ist heute? Wie sieht mein Leben heute aus? Nicht früher habe ich, wow, als ich jung war, da sind wir rausgegangen auf die Straße, wie sieht's heute aus? Früher, da haben wir die Nächte durchgebetet und heute? Und darum ist mir immer wichtig, frische Zeugnisse zu haben. Und was schön ist hier, Blue, Blue, steh mal kurz auf. Genau. Blue, er war zum Beispiel gestern mit Leuten zusammen in der Stadt, in Singen, haben gebetet und dann haben sie wirklich jemanden zu Jesus führen können auf der Straße. Das sind diese Dinge, die liebe ich. Wenn Gott Worte der Erkenntnis schenkt und die Herzen überführt, dass sie nur dastehen und sagen, das kann keiner wissen, das kann nur Gott wissen und sie geben ihr Leben diesem Gott. Ja, oder wir hatten am Dienstag war das erlebt, dass eine Frau, die seit langer Zeit an Tinnitus leidet, dass sie eine krasse Heilung erlebt hat in ihrem Leben, befreit vom Tinnitus. Das sind diese Wunder, für die ich gehen möchte und ich möchte das mehr sehen. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann ist es auch was, dass ich da definitiv drin sehe. Und ich sehe, wir haben in unserer deutschen Christenheit ein Normal gesetzt, was nicht das biblische Normal ist. Wir orientieren uns und sagen, mein Leben ist das normale Christsein. So leben doch alle. Und wenn ich schaue, ich möchte nicht mein Normal von der westlichen Christenheit definieren, sondern von dem, was in der Bibel steht. Ich bin der Überzeugung, der Gott ist derselbe. Ich bin der Überzeugung, Jesus ist derselbe. Ich bin der Überzeugung, der Heilige Geist ist derselbe. Und wir Menschen sind auch noch gleich mit Menschenfurcht und verschiedenen Dingen, wo es einfach braucht, ganz für Gott zu gehen. Und für mich ist einfach so wichtig, dass ich schaue, was steht in der Bibel? Was ist dort das Normal, das gesetzt wird? Und dann beobachte ich mein Leben und schaue, wie weit weg bin ich davon? Und dann sage ich nicht, wow, die Bibel früher, die waren krass. Aber bei mir, ich bin noch ganz normal. Nee, sondern dass wir sehen, wow, dieses Normal ist in der Bibel, das soll mein neues Normal werden. Ja? Also in diese Autorität zu kommen. Und ich sehe ein Prinzip in der Bibel, wie wir zur Autorität kommen durch Gott. Wie wir zur Autorität kommen. Wie wir wirklich in diese Vollmacht reinwachsen. Aber das ist das Ding. Das ist ein Prozess. Das ist ein Weg dort rein. Das ist, was in unseren Gedanken passiert. Das ist in unserem Herzen passiert. Und es mit unserer Zeit passiert und unseren Prioritäten passiert. Und zwar gehen wir dazu ins Alte Testament zurück. Im Alten Testament, das weist immer darauf hin, auf die Dinge, die im Neuen Testament auch passieren. Wir finden ganz viele Auslegungen im Neuen Testament, Erklärungen, Erfüllungen im Neuen Testament, was im Alten Testament war. Wir sehen Prinzipien im Alten Testament, die im Neuen Testament erst die richtige Bedeutung entfalten. Wir sehen zum Beispiel das ganze Thema mit den Opfern. Die Opfer, die damals, man musste opfern. Das war wie so eine Vorausschau auf das, was Jesus dann gebracht hat. So viele Dinge. Und unter anderem eins davon ist die Stiftshütte. Die Stiftshütte im Alten Testament. Und zwar das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt worden. Gott hat die 10 Gebote gegeben und dann Mose gesagt, jetzt bau mir sozusagen diese Hütte, dieses Zelt. Und da haben wir hier ein Bild davon. Das nächste, genau das hier. Und zwar war das sozusagen Zaun. Und dann hat es das Tor, und dann hat es den Brandopferaltar, das Waschbecken und dann das Zelt der Begegnung. Und im Zelt der Begegnung, da waren wieder sozusagen eine Unterteilung drin. Da waren dann zum einen der Tisch der Schaubrote, der 7-armige Leuchter und dann sozusagen im nächsten Abteil war das Allerheiligste. Da waren dann die 10 Gebote drin in der Bundeslade. Da war der Stab Aarons und Manna. Okay? Sozusagen, das war dort drin. Und das sind 7 Stationen. Die ich sehe, das war nicht nur irgendein komisches Ritual, das sie damals gemacht haben, sondern es war ein Vorausblick auf das, wie wir in die Herrlichkeit Gottes kommen. Das war etwas, das ist passiert, wo Gott gesagt hat, schau mal, Mose, ich gebe dir eine Anleitung, wie ihr in meine Herrlichkeit kommt, in die Gegenwart Gottes kommt. Im Allerheiligsten, wo die Bundeslade war, das war der Ort der Gegenwart Gottes. Es war der Gnadenthron Gottes dort auch. Ja. Hey, und ich sehe, das war im Alten Testament, ich habe das immer gelesen und ich konnte überhaupt nichts mit dem ganzen Ding anfangen. So, ja, schön, steht halt in der Bibel, weil es Geschichte ist. Und dann habe ich einen Hebräerbrief gelesen. Und im Hebräerbrief finden wir verschiedene Verse, die auslegen, was eigentlich da bedeutet. Und zwar, wenn man gerade Hebräer 8, 9 und 10 zum Beispiel liest, sind verschiedene Verse, die unter anderem das hier heißen. Sie, also wie unter anderem die Stiftshütte, sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Ich habe das erst gelesen und auch ein paar andere Versen, so okay. Und so haben wir einen Klick gemacht. Ich habe gemerkt, krass, was Gott da im Alten Testament gezeigt hat. Das dient dem Abbild und dem Schatten des, was im Himmlischen passiert. Das ist nicht was, wo es darum geht, es ist dieser Altar und dann dieses und dieses und dieses, sondern es geht darum, dass da ein Prinzip erklärt wird, was in der geistlichen Welt passiert. Wir Menschen brauchen manchmal symbolische, äußere Sachen, die erklären, sozusagen, dass wir verstehen, was gerade im Geistlichen passiert. Es geht da nicht in erster Linie um das, was außen ist, sondern um das, was im Geistlichen passiert. Und dazu ist die Stiftshütte eine Anleitung in die Gegenwart Gottes. Die Stiftshütte ist eine Anleitung in die Gegenwart Gottes. Und wenn Gott mal eine Anleitung gegeben hat und es im Neuen Testament nochmal aufgegriffen wird, dass es ein Abbild von dem Himmlischen ist, dann hat es für uns heute nach wie vor eine sehr, sehr relevante Bedeutung. Wenn wir uns fragen, wie komme ich in die Gegenwart Gottes? Wie komme ich in diese Autorität? Wie komme ich in diese Herrlichkeit? Da sind diese 7 Schritte, die wir dort sehen, ist das, was Gott als Anleitung gegeben hat und für uns noch relevant ist. Okay? Ich möchte es erklären, wie. Können wir gerade mal das Bild von der Stiftshütte von oben nehmen? Genau, da haben wir hier links das Tor. Und ich möchte ermutigen, mitzuschreiben, weil das sind Punkte, die haben wirklich mein Glaubensleben revolutioniert vor kurzem. Das war wirklich, wo ich gemerkt habe, krass, ich mache jetzt mittlerweile, immer wenn ich vor Gott komme, mache ich diese Schritte durch. Weil ich gemerkt habe, das ist ein göttliches Prinzip. Das ist nicht ein menschliches Prinzip, sondern ein göttliches Prinzip. Und darum möchte ich Gott ehren und diese Dinge einhalten und merken, was für eine krasse Sache da drin steckt. Da haben wir das Tor. Wir lesen unter anderem Johannes 10, Vers 9, dass Jesus sagt, ich bin das Tor. Da fängt es überhaupt erstmal an. Jesus ist das Tor. Jesus ist das Tor in die Gegenwart Gottes. Wir kommen nie zum Vater, außer durch Jesus. Das ist wichtig. Das heißt, wenn hier heute Morgen jemand da ist, der diesen Jesus nicht in seinem Leben hat, das ist der Schritt Nummer 1. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Dein Leben muss diesem Jesus gehören, wenn du zu Gott kommen möchtest. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst. Und das ist das Relevanteste und Wichtigste. Dann lesen wir auch unter anderem in dem Psalm 100, Vers 4 zum Beispiel, dass man da mit Dank, mit Preis einzieht. Weil wir brauchen in unserem Herzen eine dankbare Haltung, um vor Gott zu kommen. Auch wenn Dinge manchmal nicht so laufen, dass wir trotzdem mit einem Herz hingehen und zu sagen, und Gott, ich habe trotzdem noch Grund zu danken. Ich habe trotzdem noch Grund, dich zu ehren, auch wenn alles gerade zerbricht. Aber mein Leben basiert nicht auf meinen Umständen und auf meinen Gefühlen, sondern auf dem Zustand, dass du da bist. Darum ist das ein sehr wichtiger Schritt, das Tor. Ich möchte die ersten 5 Stationen eigentlich so ganz, ganz kurz anreißen und dann bei Punkt 7 bei der Autorität stehen bleiben. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Dann kommt der Brandopferaltar. Haben wir den Brandopferaltar als nächstes. Das war das, da wo geopfert wurde, da wurden die Tiere geopfert. Und das Opfer und der Altar, der war innen aus Holz, außen aus Erz. Holz, das Kreuz. Erz war in der Bibel der Begriff fürs Gericht Gottes. Das heißt, der Altar war eine Vorschau auf das Kreuz. Das war da, wo Jesus für uns geopfert wurde. Und darum ist für mich der Schritt, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, zu meinen überhaupt Jesus in meinem Leben zu haben, das ist wichtig. Und dann mir das Kreuz bewusst zu machen. Mir das Kreuz bewusst zu machen und zu sagen, Gott, mein Leben, meine Sünden, alles wird reingewaschen. Danke, dass du mich neu gemacht hast. Danke, dass du mich reingemacht hast. Danke, dass du mich von allen Sünden befreit hast. Das ist der Ort. Und ich brauche das, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, immer wieder neu, mir das Kreuz vor Augen zu führen. Ja? Dann geht es weiter zum dritten Schritt. Das ist das Waschbecken. Das ist ein Waschbecken, das wir dort haben. Ich habe immer gedacht, was für ein Waschbecken? Dann habe ich mal im Neuen Testament unter anderem geschaut. Und gerade als Beispiel in Johannes 13, Vers 1 bis 10, wo Jesus Petrus die Füße waschen will. Petrus sagt, nein, wie kommt's? Und dann sagt er, auf jeden Fall, sagt dann Petrus, ja, dann wasch mich wirklich alles. Und sagt Jesus, nee, du hast dich vorher gewaschen, wenn du jetzt wieder wohin läufst, dann sind nur deine Füße unrein. Und dieses Waschbecken, das ist sozusagen das Bild, hey, ich habe Jesus in meinem Leben angenommen. Ich bin befreit von meiner Sünde. Mein Zustand ist gerechtfertigt vor Gott durch das Opfer von Jesus am Kreuz. Aber wir kennen es doch auch, dass wir in unserem Leben immer wieder diese laufenden Sünden haben. oder? Wenn ich vom Kreuz weglaufe, dass ich immer wieder negative Gedanken bekomme, dass ich wieder über jemanden geredet habe, dass mich irgendwas beschäftigt hat, dass ich meinen Blick nicht auf Gott hatte. Ich glaube, Sünde ist nicht immer nur was Negatives machen, sondern die richtigen Dinge nicht zu tun, dass wir Gott aus dem Blick verlieren. Diese Dinge, das ist da, wo wir sozusagen dann die laufenden Dinge uns waschen, die Füße waschen, das Laufende waschen. Ja, und das braucht es auch. Ich merke das, wenn ich in die Gegenwart Gottes kommen will, in die Autorität auch kommen will, dann braucht es, dass ich wie auch mir bewusst mache, hey, und Gott, ich lege nochmal alles ab. Der Vorhof ist sozusagen der Ort vom Fleisch abzulegen. In der Bibel finden wir den Begriff des Fleisch, die menschliche Natur, die menschlichen Begierden. Und der Vorhof, das ist dort der Ort, da geht es um, da wird meine Sünde reingewaschen. Da geht es noch nicht in erster Linie um Gott, da geht es um mich noch, da geht es darum, mich niederzulegen. Jesus sagt ja, hey, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf mich und folge mir nach. Das ist der Ort, wo ich mich selbst verleugne, mein Kreuz auf mich nehme, Dinge niederlege, ablege. Und dann, wenn ich reingehe, dann folge ich nach. Das ist der Ort, wo ich rein gewaschen werde. Und an dem Punkt kann es sein, dass wir dort eine Weile brauchen. Weil in unserem Leben geht es so oft um uns. Wenn wir ins Zelt reingehen, geht es nicht mehr um mich, geht es nicht mehr um meine Wünsche, geht es nicht mehr um meine Bedürfnisse. Da geht es außen darum. Außen geht es darum, dass ich meine Dinge ablege. Dass ich die Dinge ablege, die mich beschäftigen, dass ich die Dinge ablege, wo es um mich geht. Wenn wir oft vor Gott kommen mit unserer To-Do-Liste, wo es um mich geht, wo ich sage, ah Gott, das und das und das sind meine Punkte. Ja, mach mal, Gott, weil ich brauche das. Nee, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen wollen und die Autorität, braucht es erstmal mein Fleisch niederzulegen, meine selbstsüchtigen Wünsche niederzulegen und dann weiterzugehen. Da habe ich auch jeweils Verse noch dazu. Beim Brandopferaltar kann man aufschreiben. Johannes 1, Vers 29. Ich kann jetzt nicht die ganzen Verse bringen, sonst immer nur ein Bibelverse vorlesen. Aber die könnt ihr wirklich nachschauen. Und wenn ihr Interesse habt, sie von mir noch aktiv erfragen. Da gebe ich gerne noch ein bisschen mehr Insight. Nur ich bin ein bisschen kurz an Zeit heute. Und dann dieses Waschbecken sehen wir auch. Das war innen aus Spiegeln gemacht. Innen wurde es aus Spiegeln gemacht. Und wir lesen an verschiedenen Stellen, muss auch wissen, dass ich nicht irgendeinen Stuss erzähle, an verschiedenen Stellen, zum Beispiel Epheser 5, Vers 25 oder Johannes 15, Vers 3, dass Spiegel oft so das Wort Gottes sind. Dass das Wort Gottes ein Spiegel für uns ist. Warum? Weil wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, wow, krass, Gott, so lebe ich ja noch gar nicht. Oh, wow, ich schaue mich an und sehe, da soll ich noch ein bisschen was wegwaschen. Darum ist das Waschbecken, das Reinwaschen des Wort Gottes gehört sehr eng zusammen. Dass wir in die Bibel schauen und schauen, okay, wo soll ich jetzt noch was niederwaschen? Was soll ich noch was abwaschen? Wo bin ich gerade, wo Steuerhinterziehung passiert? Wo ich in Ungehorsam lebe? Weil ich in der Bibel lese und merke so, krass, puh, ich folge noch nicht ganz nach. Okay, und das Wort Gottes, das führt mich dann dahin, dass ich mich selbst reinigen möchte. Und dann ist es wie so ein fließender Übergang vom Waschbecken in das Zelt. Und im Zelt, da ist schon so ein Stück weit Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit angebrochen. Im Heiligtum außen, da ist schon ein Stück weit Gottes Herrlichkeit angebrochen. Und der Punkt ist, vielleicht kennst du das auch, das passiert so, wenn wir zum Beispiel die Dinge abwaschen und wenn wir merken, wow, es geht nicht mehr um mich, wenn ich in der Bibel bin am Lesen und plötzlich kommt der Moment, zack, und ich merke, wow, jetzt ist was anders. Jetzt sprechen gerade die Worte direkt in mein Leben. Jetzt springt es gerade mich an und ich sage so, pff, so kraftvoll, die Verse werden so, kommen so raus. Ich merke so, dass es nicht mehr um mich geht, sondern dass sich plötzlich was verändert ist. Das sind die Momente, wenn ich im Lobpreis bin und wir sind da vielleicht manchmal drin mit unseren eigenen Gedanken und Dingen, die uns beschäftigen. Und dann legen wir immer mehr und immer mehr das ab. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich merke, jetzt bin ich da. Jetzt ist er da. Jetzt bin ich bei ihm. Kennen wir diese Momente? Diese Momente, wo plötzlich anders ist, wo plötzlich eine Intimität da ist. Und das ist eben dort, wo wir uns selbst abgelegt haben und unser Leben dann, wo es dann um ihn geht. wo es lebendig wird, wo die Augen geöffnet werden, wo die Offenbarung vom Heiligen Geist kommt. Da sind wir eben jetzt hier in dem Zelt. Das Zelt, das war komplett abgedunkelt und da hat es rechts den Tisch der Schaubrote unten und dann oben den siebenarmigen Leuchter. Die Stationen sind gezielt alle sauber so angeordnet, weil die wirklich in diese Reihenfolge brauchen. Der Tisch der Schaubrote und die siebenarmige Leuchter, die stehen nebeneinander, weil die wie miteinander wirken. Der Tisch der Schaubrote war 60 Zentimeter hoch und da waren Schaubrote drauf, so 12 Laibe, durchlöcherte Brote. Und wir lesen doch, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, oder? Der Tisch der Schaubrote, erinnert er uns vielleicht ans Abendmahl? Erinnert er uns vielleicht an die Gemeinschaft mit Jesus? Wenn ich an den Tisch denke, ich sitze dort an diesem Tisch, da sind Brote, das ist eine Zeit, wo ich Gemeinschaft habe. Und das ist der Ort, wo ich einfach die Gemeinschaft mit Jesus habe. Das ist der Ort, wo ich sitze und einfach bin. Und nebendran ist der siebenarmige Leuchter. Das ist wie das einzige Licht, das dort drin ist. Das ist wie die einzige Offenbarung, die jetzt gerade von Gott kommt. Denn der siebenarmige Leuchter steht für den Heiligen Geist, für die Offenbarung vom Heiligen Geist, für die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Der ist innen, das mit Öl wird der angetrieben. Wir lesen so häufig in der Bibel die Salbung. Und die Salbung ist immer der Heilige Geist, der kommt. Das ist das Öl, das Feuer, die Feuerzunge, die verschiedenen Dinge. Oder merken wir, was es ist? Dass dieser Ort, wow, dass es so ein kraftvoller Ort ist. Dass es der Ort ist der Gemeinschaft und der einfach der Intimität mit Jesus. Wo wir vom Heiligen Geist inspiriert werden, wo wir Gottes Stimme hören, wo wir sind und es nicht um unsere To-Do geht, sondern einfach nur um die Gemeinschaft. Einfach nur um die Gemeinschaft mit Jesus. Und dieser Ort, der ist so wichtig. An diesem Ort, da können wir einfach eine Weile sein. Und der Ort, der ist so wichtig, dass wir dort lang genug sind und lang genug ausharren. Weil das, um was es Jesus geht, um die Gemeinschaft mit ihm. Darum ist auch das Abendmahl so wertvoll. Weil ich mir dann nochmal bewusst mache, wow, ich nehme seine DNA, sein Blut, sein Leib, nehme ich auf in mich. Es heißt, in mir passiert etwas. Meine Identität wird verändert, immer mehr hin zu Jesus' Identität. Das ist der Ort, wo ich Gemeinschaft habe mit ihm, wo ich sage, wow, du in mir. Oh, danke, Jesus. Jetzt lebt nicht mehr ich, sondern du lebst in mir. Wow, danke, Jesus. Und dieser Ort der Gemeinschaft, dieser Ort der Intimität, der ist so kraftvoll. Aber ich sehe, dass wir als Christen ganz häufig draußen bleiben und den Ort erst gar nicht reingehen. Ich sehe so oft Leute, die lesen dann ein bisschen die Bibel, tun ein bisschen, ja, Kreuz, Jesus, es tut mir so leid, was ich gesündigt habe und bleiben dann dort und lesen vielleicht noch ein bisschen in der Bibel und bevor es deep geht, bevor man eintritt, jetzt muss ich zur Arbeit. Ah, Gewissen beruhigt, ich habe jetzt Bibel gelesen. Dass wir aufhören, bevor es intim wird. Aber ich sehe, wir dürfen niemals aufhören, Gottes Gegenwart zu suchen, bevor wir sie gefunden haben. Dass es so wichtig ist, dass wir niemals in Gottes Gegenwart gehen wollen, ohne dass wir sie gefunden haben. Und es heißt wirklich auch dann, manchmal Zeit zu investieren. Dieses lesen wir auch häufig in der Bibel, dieses Warten auf den Herrn. Das Warten auf den Herrn. Und es sind diese Orte, wo ich warte auf den Herrn. Und wo ich nicht mit einer Fastfood-Mentalität reingehe. Na, kurz, okay, Jesus, dann habe ich eigentlich noch meine Liste. Kurz runterbeten, jetzt oh, Gewissen beruhigt. Ich kann heute Abend dann sagen, wenn wir uns treffen in der Kleingruppe, ich habe heute gebetet und Bibel gelesen, voll gut. Ja, ich war auch vorhin kurz im Lobpreis, Gott, danke, du bist so gut, aber eigentlich hört es sich nur schön an und ich singe gern, aber ich bin nicht tief gekommen. So wichtig, dass wir nicht aufhören, bevor wir eintreten. Dass wir nicht aufhören, bevor wir eintreten. Und ich sehe da so einen riesen Schlüssel drin. Was wir auch sehen, diese Orte sind alle noch nicht der Ort des aktiven Fürbittegebets. Das ist noch nicht der Ort von der Fürbitte, sondern der kommt jetzt beim Räucheraltar. Die nächste Station ist dann der Räucheraltar. Ich habe noch kurz was Kleines hier. Beim Tisch der Schaubrote, Essen, das hängt auch zusammen mit Hunger, oder? Ich esse, wenn ich Hunger habe. Hatte jemand schon mal hier Magen-Darm-Grippe? Mal ehrlich, Hand hoch. Komm, jetzt sind wir ehrlich. Familie, Gemeinde ist Familie. Wer hatte noch nie Magen-Darm-Grippe? Wow. Und wer enthält sich? Okay, als ich mal Magen-Darm-Grippe hatte, da hatte ich definitiv keinen Hunger. Wenn ich Magen-Darm-Grippe hatte, da habe ich keinen Hunger. Das heißt, wenn ich keinen Hunger habe, ist es ein Zeichen dafür, dass ich nicht gesund bin. Und ich frage mich, wie sieht es im Glaubensleben aus? Hast du einen Hunger auf Gott? Hast du so einen Hunger? Oder ist eher so, ich habe keinen Hunger? Na, passt. So ein bisschen. Das ist so eine wichtige Frage, die wir uns immer stellen müssen. Habe ich Hunger? Nicht hatte ich früher mal Hunger? Ich war früher auch dünner. Sondern habe ich Hunger? Habe ich Hunger? Und das Krasse beim göttlichen Prinzip ist ja immer, wenn ich von ihm esse, dann bekomme ich noch mehr Hunger. So, bei Gott sind immer ganz viele Prinzipien umgedreht. Zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht, fange ich nicht an, mich selbst zu bemitleiden, sondern fange ich an, andere zu lieben. Wenn es mir finanziell nicht gut geht, ist zum einen, ich versuche einfach mal vernünftig zu wirtschaften, und zum anderen fange ich an zu geben, weil geben ist säen, um Platz zu machen, dass Gott mehr geben kann. Weil es im Prinzip ist nicht vom Geist des Mammon, sondern vom Geist der Großzügigkeit. Und so ist auch beim Hunger, wenn ich anfange zu essen von Gott. Oh, ich bekomme noch mehr Hunger. Und ich glaube, das ist dieser Ort der Schaubrote auch, wo wir essen vom Brot des Lebens, von Jesus, Gemeinschaft haben und einfach nicht genug kriegen können. Und je mehr Hunger wir haben, und wenn der Hunger so groß ist und ich so wirklich die Offenbarung vom Heiligen Geist habe und gemerkt habe, wow, ich bin da, und ich, dann ist der Moment, wo ich weiterziehen kann. Wenn ich merke, jetzt ist gut, jetzt hat er mich ausgestattet, um weiterzuziehen. Nicht um aufzuhören, nicht um wieder rauszugehen, sondern um weiterzugehen. Und das ist der Räucheraltar. Und zwar der Räucheraltar, das ist wirklich krass. Und zwar steht der für Fürbitte. Wir lesen in Offenbarung 8, Vers 3 bis 4 oder auch Psalm 141, lesen, und auch an einer anderen Stelle noch, die habe ich leider nicht aufgeschrieben, dass Weihrauch das Symbol ist für das Gebet der Gläubigen, das zum Himmel steigt. Krass, oder? Weihrauch ist wie das Bild dafür, für das Gebet, das zum Himmel steigt. Und als ich dann verstanden habe, oh, und ich hoffe auch echt, dass es dich auch wegbläst. Und zwar, Weihrauch steigt nur Rauch auf, wenn es ein Feuer drunter gibt, wenn es angezündet wird. Und genau so ist es auch bei unserem Gebet. Es bekommt die Kraft, es bekommt die Autorität, wenn wir aus dem Feuer, aus der Gegenwart, aus dem Hunger, wenn ein Feuer drin brennt, und dann wird es kraftvoll. Darum der Titel heute: Intimität vor Autorität. Dass der Weihrauch steigt nur auf, wenn es Feuer drunter gibt. Lass uns wirklich mit einem Feuer ins Gebet gehen. Dass wir wirklich aus der Intimität heraus die Autorität schöpfen. Dass das wirklich die Momente sind. Dass wir da sehen, dass Gott wirklich den Himmel auf die Erde bringt. Dass wir dort sehen, was Gott für eine Veränderung bringt. Dass wir dort sehen, was er machen möchte. Dass wir dort sehen, weil dort ist nicht mehr mein Wille, den ich bete, sondern es ist Gottes Wille, den ich bete, weil mein Fleisch habe ich draußen abgelegt. Wir gehen ganz häufig ins Gebet mit meinem Willen. Aber es braucht, dass wir in seinem Willen beten. Dass wir seinen Willen beten. Und bei der Gemeinschaft, da synchronisiert sich mein Wille mit Gottes Willen. Da verstehe ich, was ist Gottes Herz. Boah, und ich bekomme die Augen von ihm, ich bekomme das Herz von ihm. Und plötzlich bete ich für Dinge, wo ich vielleicht vorher gar nicht beten würde. Und ich bete über andere Situationen ganz anders. Warum? Weil ich plötzlich seinen Willen anfange zu beten. Wow, und dann bekomme ich Autorität. In Johannes 15, Vers 7, dort steht: Doch wenn ihr, das haben wir gerade auf der Folie, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt, können wir gerade die nächste Folie, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Intimität vor Autorität. wenn wir in ihm bleiben. Wie oft sind wir nicht in ihm? Ja, ich weiß, wir sagen, ich komme ja in den Himmel. Aber Gott möchte es als allerliebstes, dass wir die Intimität mit ihm suchen, dass wir die Beziehung mit ihm suchen. Er möchte, dass wir mit ihm zusammenlaufen. Und daraus möchte er uns befähigen. Er möchte, dass wir Nachfolger sind. Nachfolger, wow, wir sind bei ihm zusammen. Wir laufen mit ihm zusammen. Und da kommt die Autorität her. Und ich sehe das als so eine Herausforderung, weil wir haben häufig nur eine Gebetsliste, aber kein Gebetsleben. Wir haben unsere Punkte, wir haben unsere Gebetsliste, aber nicht unser Gebetsleben. Und ich sehe Gebet nicht nur als die Fürbitte, sondern ich sehe Gebet als den kompletten Prozess. Weil Gebet ist meine Gemeinschaft mit Gott. Im Gebet an für sich ist nicht die Kraft. Es gibt so viele Leute, die beten. Es gibt Moslems, die beten. Es gibt Buddhisten, die beten. Es gibt Leute, die keine Christen sind, die beten. Es gibt auch Christen, die beten, aber einfach nur, um gebetet zu haben. Die Kraft liegt nicht im Gebet, sondern die Kraft liegt in der Gegenwart und woraus dann das kraftvolle Gebet kommt. Und ich sehe, wir suchen ganz häufig die Gebetserhörungen. Aber wenn wir Gebetserhörungen suchen, werden wir sie nicht finden. Wenn wir Gott suchen, werden die Gebetserhörungen uns finden. Wenn wir Gebetserhörungen suchen, werden wir sie nicht finden. Sondern wenn wir Gott suchen, werden die Gebetserhörungen uns finden. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel. Wirklich, dieses Intimität vor Autorität. Lass uns in die Intimität gehen. Und ich sehe, das ist eine Zeit, wo Gott uns wirklich auch reingestellt hat, wo er bewegen möchte. Aber er möchte nicht mit einer Lauheit bewegen. Weil alles, was wir tragen, multiplizieren wir. Gott möchte nicht, dass eine Lauheit multipliziert wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es oft noch nicht multipliziert wird. Aber wenn wir in einem Feuer sind, dann sagt Gott, okay, das Baby ist ready. Es kann multipliziert werden. Oh, ich sehe, das heißt, mir ist das so ein Riesenanliegen. Und Keyboard kann gerne schon mal auf die Bühne kommen. Genau. Super. Ich habe so einen schönen Satz gehört. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich glaube genau, dass wir anfangen, in die Intimität zu gehen. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott Dinge bewegen möchte. Ich bin so überzeugt davon. Und was so schön ist, gerade im Singen gehen wir gerade durch einen ganz, ganz schönen Prozess, wo echt so was Erweckliches gerade reinkommt. Das ist so krass. Ich möchte einfach noch kurz einfach ein Zeugnis erzählen. Und zwar, was ich schön finde, ich möchte es nicht von mir berichten, weil Leute sagen immer, ja, wenn du als Pastor berichtest, was in deinem Leben passiert, das ist ja der Pastor-Bonus, ja. Aber dass ich einfach sage, ich möchte einfach berichten, was Gott im Leben von anderen tut in der Gemeinde, die keine Pastoren sind und nicht 24/7 Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, okay? Ein Junge, der ist 15 Jahre alt, der war letztens in der Jugend und unsere Jugendleiterin, die ist mittlerweile so richtig Feuer und Flamme, das ist einfach crazy. Und es war an einem Abend, das Singen, wer es weiß, ist eine Stadt, die vom sozialen Milieu her sehr schwierig ist und auch viel Kriminalität ist, viel Dinge, viel Drogen. Und der 15-Jährige, der ist in so einer Gang, er sagt immer Mafia, ich weiß nicht, ob es Mafia ist oder nicht, irgendwie Albaner. Und er ist da richtig drin, mit 15 Jahren, Drogen, alles, Gewalt, Schlägereien und so weiter und so fort. Wenn man ihn sieht, wird man nichts denken, weil er so ein lieber Typ ist. Aber wirklich, sein Herz ist so zerrissen, so kaputt ist er im Innern gewesen. Und dann an einem Abend in der Jugend, da hat einfach Gott ihm sich so krass gezeigt. Ist wie alles von den Schuppen, wie so Schuppen von den Augen gefallen. Er hat plötzlich erkannt, wer ist dieser Gott und hat sein Leben radikal Jesus gegeben. Der muss zu seinem Umfeld, wo wir schon so oft geredet haben, er soll zu seinem Umfeld irgendwie den Kontakt abschneiden, weil es so ungesund ist, weil es ihn immer mehr reinzieht. Und dann hat er daraufhin wirklich gesagt, und jetzt cuttet er es. Und direkt am nächsten Tag ist es angegangen, hat allen Leuten gesagt, hey, ich muss Abstand zu euch nehmen. Okay, dann war er radikal befreit und geheilt von allen Süchten. Auch in dem Alter gibt es schon Süchte. Aber ganz krass. Und Und hatte mir irgendwann, ein paar Tage später, hat er mir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, ey David, jetzt verstehe ich endlich, was ihr immer so meint, so mit dem, ja, wenn man so erfüllt ist und so. Ich merke das die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit so voll, ich laufe nur über und ich fange jetzt an, für Leute zu beten. Und heute habe ich für einen Freund aus der Schule, der hat irgendeine Verletzung und ich habe ihm dann die Hand aufgelegt und für ihn gebetet und er war sofort geheilt. Und ich so, hey, cool, ja, das ist eigentlich das Normale, weil das lesen wir in der Bibel. Und er sagt, ja, ich merke es voll, das ist voll normal. Und ich so, come on, lauf weiter so. Ich glaube genau das. Ja, und vor allem, was wir lernen, ist, in die Intimität zu gehen. Was wir machen, ist einfach nur, wir gehen einfach in die Zeit mit Gott. Einfach da sein. Einfach, wow, Gott, und jetzt ich in dir, du in mir. Oh ja, und da kommt alles raus. Ein anderer Bericht, auch mega spannend. Und zwar, wenn Gott spricht, und zwar war einer einmal in der Gebetszeit und dann ist er einkaufen gegangen, so voll aus so einer, auch aus der Intimität heraus, einkaufen gegangen an Rewe. Und dann hat Gott ihm so aufs Herz gelegt, hat er wieder diesen Impuls, gib dieser Person dort 10 Euro in die Hand. Hat er das gemacht, ist dann zu der Person gegangen, es war ein Jugendlicher, hat ihm 10 Euro in die Hand gegeben. Dann hat der Jugendliche gesagt, krass. Ich bin von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht worden und mein Leben ist eigentlich so kaputt, ich habe so keine Hoffnung. Ich fühle mich immer so alleine. Aber heute Nacht habe ich geträumt, dass mir Jesus 10 Euro in die Hand streckt und sagt, ich werde dich nie verlassen. Das können wir nicht tun. Das ist einfach Gott. Und es ist eine Realität von Gott. Wenn wir in die Intimität gehen, dann tut er solche Dinge. Weil er uns dann die Autorität gegeben hat. Es gibt so viel Verheißung. Das ganze Neue Testament ist voll davon. Aber es geht nicht um die Frucht, die hinten rausgeht, sondern um die Wurzeln, wie wir in ihm verwurzelt sind. Und ihm verwurzelt zu sein, heißt nicht, ich weiß viel, sondern ich lebe viel. Ich kann zigtausend Bibelverse zitieren. Nee, sonst geht darum, kann ich Stunden und Stunden und Stunden in der Gegenwart verbringen. Das sind die Punkte. Da kommt die Kraft. Das ist die Wurzel. Und wenn der verankert ist, wenn die Wurzel gesund ist und die Nahrung gut ist, dann müssen wir uns gar keine Gedanken machen, ob jetzt Äpfel wachsen oder nicht. Die kommen. Yes. Ja, das möchte ich einfach mitgeben. Heute diesen Punkt. Intimität vor Autorität. Dass wir da reingehen. Und es ist auch das, was ich sehe. Lass uns da zusammen hier in Villingen wirklich vergehen. Erst ist Gott diese Welt, diese Stadt verändert. Und ich weiß, es hört sich, wow, die Stadt verändern. Ich gehe dafür. Wir haben es so oft gesehen in der Kirchengeschichte. Warum sollte das nicht hier sein? Ich will nicht nur Geschichte lesen, sondern ich will sehen, dass wir Geschichte schreiben. Yes? Okay. Und die letzte Station, vielleicht ganz kurz noch, das letzte Bild. Die Stiftshütte nochmal. Die letzte Station, das ist eigentlich das Highlight, aber ich habe jetzt einfach keine Zeit mehr. Die Stiftshütte nochmal kurz, genau, nochmal das andere Bild von der Stiftshütte. Da haben wir dann, hinten ist dann sozusagen das Allerheiligste, die Bundeslade. Und das ist einfach die Herrlichkeit Gottes. Da ist kein Licht drin, ist komplett abgedunkelt. Das ist einfach nur die Offenbarung, das ist einfach nur die Herrlichkeit Gottes, the glory, der Glanz Gottes ist dort. Und ich glaube, das ist der Ort. Dieser Vorhang wurde zerrissen, als Jesus, also quasi, das im Tempel, ja, es wurde dann sozusagen im Tempel übertragen. Dieser Vorhang, der wurde zerrissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist für uns. Das ist das Zeichen, wir können da durch. Wir können da rein. Aber lass uns das auch in Anspruch nehmen, dass wir da reingehen. Gott sagt, schau mal, der Vorhang ist zerrissen, kommt her. Und wir sagen, oh ja, der Vorhof ist aber so cool. Dass wir wirklich reingehen in die Herrlichkeit Gottes. In die Schwere des Glanzes Gottes, dass er kommt in seine Gegenwart und einfach, oh, okay, Amen. Okay, lass uns aufstehen zusammen. Ich möchte noch kurz beten für uns da zusammen. Und dann kommen wir zum Schluss. Yes. Vater, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir für diese geniale Gemeinde hier. Ich danke dir für einfach für alles, was du hier reingepflanzt hast. Und ich merke einfach, dass wir so krasse Fürbitter sind in dieser Gemeinde. Dass wir wirklich so geistliche Väter und Mütter sind, die so viel zu geben haben. Herr, und ich bete auch, dass da auch wirklich dieses Feuer weiter geht und weiter kommt und weiter brennt. Und dass es wirklich entfacht werden kann, Herr. Und ich bete auch echt, dass Herr, dass das wirklich auch in der jungen Generation es auch entfachen kann. Dass wirklich ein Feuer kommt. Herr, und ich bete einfach, dass wir zusammen als Gemeinden hier in Villingen einen Unterschied machen. Herr, dass wir wirklich in die Intimität gehen und hören, was du hast. Und dass wir nur das tun, was wir den Vater sagen hören. Und dass wir daraus handeln, Herr. Und dass daraus unser Handeln bestimmt wird. Und dass wir dann einfach Liebe werden. Dass wir Liebe sind. Und dass diese Stadt wirklich verändert wird. Herr, wir beten da wirklich den Himmel auf diese Erde. Ja, es ist in Jesu Namen. Amen. Amen.